Radio 3. Lebenswelten.
Na, ich kann mich besinnen, dass wir auf den DDR-Bahnhöfen waren, so Schmierereien an Toiletten, so. Ich sage, was soll denn das nicht? Weil das heißt, das ist eine verbotene Sexualität.
Aber dann gab es natürlich auch die militanten Gegner. Die haben eben dann mit dem Wort Sünde und unmöglich, nicht? Das ist eine Krankheit, die kann man heilen und solche Sachen alle.
Also theologisch war das immer klar, dass eine Gemeinde nur dann Gemeinde ist, wenn sie offen ist für alle und dass sie offene Türen haben und dass jeder da kommen kann, der das möchte. Es gab überhaupt keinen Grund, da jemanden auszuschließen, für mich jedenfalls.
Homosexualität in der DDR. Kirchlicher Schutz für Schwule und Lesben. Eine Sendung von Josephine Janert.
Ein Mittwochabend in Berlin-Friedrichshain. In der evangelischen Auferstehungskirche trifft sich die Gay Church Berlin. Eine Vereinigung von Lesben, Schwulen und Transpersonen, die sich dem christlichen Gott verbunden fühlen. Sie sind zwischen Mitte 20 und Mitte 60, arbeiten als Künstlerinnen, Wissenschaftler oder IT-Fachleute. Unter einer Regenbogenflagge feiern sie Gottesdienst.
Lasst uns beten. Wir sind versammelt, um Gottes Wort zu hören und das Mahl des Herrn zu feiern. Gott, wir danken dir, dass du uns dazu berufen hast, selbstbewusste Queers zu sein.
Vor dem Altar steht Wolfgang Bayer, ein 46-jähriger Mann mit kurzem Haar. Der Buchhändler hat ein paar Semester Theologie studiert und arbeitet nun ehrenamtlich als Pastor der Gay Church. In seiner Predigt macht er den Anwesenden Mut, für ihre Rechte einzustehen. Dann spricht er den Schlusssegen.
Der Herr segne euch und behüte euch.
Nach dem Gottesdienst sitzen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei Tee und Keksen zusammen. Viele von ihnen kennen sich seit Jahren. Die Gay Church Berlin entstand 2020 aus ihren Bemühungen, trotz Pandemie einen Christopher Street Day auf die Beine zu stellen. Treibende Kraft waren neben Wolfgang Bayer die Wissenschaftlerin Annette Detering und der inzwischen verstorbene Sozialarbeiter und Aktivist Christian Pulz. Detering und Bayer erinnern sich.
So, und da haben wir das erste Mal, Annette, ich und Christian, mal eine Demo organisiert, ja. Und der war auch sehr frech und hat sein Handy bei uns im Wohnzimmer saßen wir alles, dann holt er sein Handy raus, sucht die Internetseite von der Anmeldungsbehörde bei der Polizei und meldet die Demo einfach an. Und wir sagen, oh Gott, kann man das, darf man das überhaupt machen? Und so, ja. Der hat das einfach gemacht. Und dann haben wir da mitgemacht und hatten das erste Mal großen Wert darauf gelegt, dass man mal auch nach Ostberlin wieder geht. Weil der alte CSD immer am Kudamm und dann bis Brandenburger Tor oder Siegessäule oder immer in ihrem Westberliner Klüngel stattgefunden hat. Und wir haben gesagt, nee, wir müssen auch mal in den Osten gehen und wir müssen auch mal die Geschichte von Lesben und Schwulen im Osten dann erzählen. Und daraus ist im nächsten Jahr der East Pride entstanden.
Die East Pride-Demo führt unter anderem zur Gethsemane-Kirche im Prenzlauer Berg. In den 1980er Jahren fand dort ein Gesprächskreis lesbischer Frauen statt. Arbeitskreise zum Thema Homosexualität gab es auch in Dresden, Jena, Magdeburg und anderen DDR-Städten. Die Gay Church Berlin möchte an dieses besondere Kapitel der Lesben- und Schwulenbewegung erinnern. Aus heutiger Sicht scheint es besonders, dass sich in der DDR-Zeit ausgerechnet die Kirche homosexuellen Menschen öffnete. Sowohl Wolfgang Bayer als auch Annette Detering haben dazu Zeitzeugen befragt.
Da sind alte Verbindungen neu wieder aufgenommen worden. Und auch daraus ist dann die Aktion entstanden, in der Gethsemane-Kirche eine große Tafel zu initiieren und aufzuhängen, vor 2 Jahren oder vor 3 Jahren, die an diese Gruppe mit Fotos und Texten erinnert, Lesben in der Kirche.
Blick zurück in die deutsche Nachkriegszeit. Sowohl in der DDR als auch in der Bundesrepublik gilt Paragraf 175. Er stammt aus dem Reichsstrafgesetzbuch von 1872.
Widernatürliche Unzucht, welche zwischen Personen männlichen Geschlechts oder von Menschen mit Tieren begangen wird, ist mit Gefängnis zu bestrafen. Auch kann auf Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte erkannt werden.
Ab 1957 werden Homosexuelle in der DDR wegen dieses Paragraphen kaum noch bestraft. 1968 schafft sie ihn ganz ab. Die Bundesrepublik folgt ein Jahr später. Viele Menschen wissen damals wenig über Homosexualität, wie etwa der Theologe Hannes Urmoneit. Er leitet von 1968 an die Stadtmission Magdeburg, eine karitative Einrichtung unter dem Dach der evangelischen Kirche.
Na, ich kann mich besinnen, dass wir auf den DDR-Bahnhöfen waren, so Schmierereien an Toiletten, so. Ich sage, was soll denn das? Das heißt, das ist eine verbotene Sexualität. Das hat sich erst einmal so festgesetzt. Und dann durch die Begegnung von Menschen, die sich outet haben, da habe ich erst intensiver darüber nachgedacht und umgelernt. Also da habe ich mich jedenfalls total gewandelt, weil vorher war für mich dieser Bereich des Schwulseins, Lesbischseins, war weit weg.
Schwule Männer lernen einander oft in halblegalen Cruising-Zonen kennen. In Berlin ist etwa der Volkspark Friedrichshain dafür bekannt. Und auch Lesben suchen sich ihren Weg. Die Leipziger Historikerin Maria Bühner hat sich mit ihnen beschäftigt.
Verschlüsselte Kontaktanzeigen waren während der ganzen Zeit in der DDR ein großes Thema, um andere queere Menschen kennenzulernen. Ende der 70er, Anfang der 80er waren die eine Zeit lang verboten. Ansonsten gab es ja in Berlin zumindest noch so die eine oder andere Kneipe, gerade im Prenzlauer Berg, wo viele Schwule waren, aber durchaus auch Lesben und wo sich Menschen da in dieser Subkultur kennengelernt haben.
Nur einmal, da wollte das wissen und ging zu dem Platz, wo bei Nacht verrufene Schatten spazieren, suchend auf Liebe bedacht.
In kleinen Orten fehlen solche Treffpunkte. Und es gibt DDR-weit kaum Möglichkeiten, als gleichgeschlechtliches Paar eine Wohnung anzumieten. Literatur über Homosexualität erscheint damals kaum. Mancher Frau fällt es schon schwer, das eigene Begehren in Worte zu fassen, sagt Maria Bühner.
Es gab ja auch viel Ablehnung, oft auch schon im Elternhaus, in der Schule und so weiter, so keine positiven Bezugspunkte. Und das hat es dann schon schwer gemacht, also auch noch Anfang der 80er Jahre da ein Wort zu finden und nicht zu denken, oh, ist man jetzt verrückt oder was ist denn jetzt eigentlich nur los? Das konnte schon auch zu sehr viel Verzweiflung führen.
Homosexuelle werden benachteiligt, erleben Gewalt und Ausgrenzung. Der Staat tut wenig, um dem entgegenzuwirken. Im Gegenteil. Seit 1968 gibt es im Strafgesetzbuch der DDR den neuen Paragraphen 151, der homosexuelle Handlungen an Jugendlichen unter Strafe stellt. Ein 18-jähriger Mann, der mit einem 17-jährigen Mann schläft, kann dafür belangt werden. Das gilt bis 1988. Dass eine Person, die offen homosexuell lebt, als Pfarrerin oder Pfarrer wirkt, das ist zu dieser Zeit in der DDR ebenso wenig denkbar wie in der Bundesrepublik.
Manchen höre ich bitter sagen, Sozialismus schön und gut, aber was man uns hier aufsetzt, das ist der falsche Hut.
1973. DDR-Bürger sehen im Westfernsehen einen Film von Rosa von Braunheim. Er heißt »Nicht der Homosexuelle ist pervers, sondern die Situation, in der er lebt«.
Erst mit Daniel fing für mich ein neues Leben an, denn nur er brachte mir echte, große Gefühle entgegen. Dafür werde ich ihn immer lieben. Für uns gab es nichts außer unserer Liebe. Alles, was um uns herum passierte, hatte keine Bedeutung mehr.
Für junge Lesben und Schwule ist der Film ein Startsignal. Sie gründen die HIB, die Homosexuelle Interessengemeinschaft Berlin. Sie treffen sich privat, formulieren eine Agenda. Sie wollen füreinander da sein, sich austauschen. Wo können homosexuelle Partnerinnen und Partner kennenlernen? Was tun, wenn die Polizei sie aufgreift? Sie fordern, dass DDR-Medien vorurteilsfrei über Homosexualität berichten. Ein Versuch, die HIB bei den DDR-Behörden offiziell als Vereinigung anzumelden, scheitert.
Manche sich Fäuste ballen in der tiefen Manteltasche, kalte Kippen auf den Lippen und in den Herzen Asche.
Der Kreis trifft sich eine Zeit lang bei Charlotte von Mahlsdorf, Ostberliner Transfrau und Kunsthändlerin. Doch 1978 untersagt der Staat diese Zusammenkünfte. In den 1980er Jahren öffnet sich die evangelische Kirche der DDR immer mehr für Menschen, die den Staatssozialismus aus unterschiedlichen Gründen kritisieren. In ihren Räumen treffen sich Umweltschützer, Bürgerrechtlerinnen, Pazifisten, Ausreisewillige. Dort dürfen diese auch ihre Unterlagen kopieren, was sonst kaum möglich ist. Die Kopien bekommen den Stempel nur für den innerkirchlichen Dienstgebrauch. In bestimmten Kreisen gilt dieser bald als eine Art Qualitätssiegel. Auch die Evangelische Akademie in Ost-Berlin organisiert Veranstaltungen über Themen, die in den zensierten Medien kaum Platz finden. Im Januar 1982 heben die Organisatoren Elisabeth Adler und Manfred Punge das Thema Homosexualität ins Programm. Zu den Teilnehmenden gehört der Außenhandelskaufmann Volker Gasser. Er ist Jahrgang 1948 und hat seit seinem 20. Lebensjahr einen Freund.
Es waren ungefähr 200 Leute. Es war also eine sehr, sehr gut besuchte Tagung. Ja.
Was ist homosexuelle Identität? Was sagt die Bibel über Homosexualität? Soll die Kirche Lesben und Schwulen ihre Räume öffnen? Um solche Themen geht es. Einige Teilnehmende möchten weiter diskutieren.
Und dann hat eben Manfred Punge ganz speziell das auch weiter verfolgt und hat sozusagen Klinkenputzen gemacht und hat für uns in Kirchgemeinden angefragt, ob wir uns dort treffen können. Und das war gar nicht so einfach für ihn.
Denn einige Kirchenleute haben Vorbehalte. Schließlich landet die Gruppe in der Adventgemeinde im Berliner Prenzlauer Berg. Sie trifft sich alle zwei Wochen. Volker Gasser hat Unterlagen aus der Zeit aufgehoben. Er liest vor, was die Gruppe als ihr Selbstverständnis formuliert.
Wir sehen unsere Aufgabe darin, Fragen und Probleme homosexueller Frauen und Männer in der Auseinandersetzung mit sich und der Umwelt, auch in den Gemeinden, zu behandeln. Durch Begegnungsmöglichkeiten, die auch Heterosexuellen offenstehen, Verständnis füreinander zu entwickeln und Berührungsängste abzubauen. Undifferenzierte und unqualifizierte kirchliche Äußerungen zur Homosexualität zu korrigieren. Die Diskriminierung homosexueller Menschen in Kirche und Gesellschaft zu überwinden.
Die Gruppe lädt Theologen, Ärzte, Psychologen und andere Fachleute ein. Sie spricht über das Coming Out und über AIDS, das Anfang der 1980er Jahre auch bei DDR-Bürgern diagnostiziert wird.
Es waren eben auch diese Rüstzeiten, die waren sehr wichtig für den damaligen Kreis, wo wir dann ein Wochenende zusammen verbracht haben, uns kennengelernt haben, gruppendynamische Übungen gemacht haben, auch Themen uns gestellt haben. Das waren große Sachen.
Die Aufmerksamkeit von Polizei und Staatssicherheit ist ihnen gewiss. Denn jeder, der über Tabuthemen spricht und andere Lebensformen ausprobiert, ist dem Staat suspekt. Schon wer regelmäßig zu kirchlichen Veranstaltungen geht, kann in seinem Betrieb Ärger bekommen. Wolfgang Bayer von der Gay Church Berlin erzählt, was ihm Zeitzeugen berichtet haben.
Also die Staatssicherheit hat ja spätestens in den 80er Jahren eine neue Strategie gefahren, dass sie nicht einfach sofort verhaftet hat und eingesperrt hat, sondern dass sie Informationen sammeln wollte erstmal und dann Zersetzungsstrategien entwickelt hat und in die Gruppen, die in den Kirchen, in den Kirchengemeinden entstanden sind, hinein wollten und erstmal wissen wollte, was da los ist, wer ist wer und wer macht was und dann einwirken wollte.
Ortswechsel. Dieter Ziebart wird 1979 Pfarrer der Evangelischen Studentengemeinde, ESG, in Leipzig. Aber Gott auf dem Campus, das will die DDR nicht. Ziebart darf das Hochschulgelände nicht betreten und dort auch nicht für seine Veranstaltungen werben. Doch er erarbeitet sich Freiräume, etwa ein gut funktionierendes Netzwerk innerhalb der evangelischen Kirche. 1982 treten zwei Männer an ihn heran, der Sozialarbeiter Christian Pulz und der Theologiestudent Eduard Stapel. Sie wünschen sich einen Gesprächskreis Homosexualität in den Räumen der evangelischen Studentengemeinde, die sich außerhalb der Uni befinden. Dieter Ziebart sagt zu.
Also theologisch war das immer klar, dass eine Gemeinde nur dann Gemeinde ist, wenn sie offen ist für alle und dass sie offene Türen haben und dass jeder da kommen kann, der das möchte. Es gab überhaupt keinen Grund, da jemanden auszuschließen, für mich jedenfalls. Gerade da wollten wir ja ein bisschen Alternative sein zur Gesellschaft der DDR, die ja ausdrücklich ausgeschlossen hat und immer klar gesagt hat, wer nicht dazugehört und mit wem man nicht verkehren dürfe.
Dass unter dem Dach der Kirche ein Arbeitskreis zum Thema Homosexualität zusammentritt, verbreitet sich schnell.
Das galt aber auch als Qualität, was sozusagen über den Buschfunk lief. Das konnte eben dann solche Auswirkungen haben. Und ich rechnete mit den üblichen Arbeitskreisbesetzungen von 30 Personen maximal. Und ich gucke also raus und auf der Straße war es schwarz von Menschen. Wir hatten kurzerhand 120 Leute, die draußen auf der Straße vor der Treppe standen und die ich überhaupt nicht unterbringen konnte.
Ziebert ruft eine befreundete Pfarrerin an, die spontan ihre Kirche öffnet. Später, als sich die erste Aufregung gelegt hat, finden die Gespräche doch in den Räumen der ESG statt. Bischof Johannes Hempel ist mit den Zusammenkünften in den Kirchenräumen einverstanden. Andere Christinnen und Christen hingegen nicht. Es hagelt wütende Leserbriefe an die Zeitung der Landeskirche. Doch Dieter Ziebert hält an dem Arbeitskreis fest. Auch wenn Christen dort in der Minderheit sind und es oft nicht um Religion geht, solle die Kirche ihre Räume zur Verfügung stellen. Ziebert beruft sich auf die Worte Jesu. Kommt alle zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ähnlich denken auch der Theologe Hannes Urmoneit und seine Frau Elisabeth. Als Mitarbeitende der Stadtmission Magdeburg ermöglichen sie ebenfalls einen Arbeitskreis Homosexualität. Und sie verteidigen ihn gegen kritische Stimmen innerhalb der Kirche. Bibelverse, die Homosexualität abkanzeln, dürfen heute nicht mehr wörtlich genommen werden, finden sie.
Dann gab es natürlich auch die militanten Gegner. Die haben eben dann mit dem Wort Sünde und unmöglich, nicht? Das ist eine Krankheit, die kann man heilen und solche Sachen alle. Und mit dem konnte man eigentlich gar nicht reden. In der Kirchenleitung waren die Mehrheit der Mitglieder, haben sehr für die Sache gekämpft. Zum Beispiel unser Bischof war offen für diese Problematik.
In Berlin erlebt Volker Gasser, der an solchen Treffen teilnimmt, dass auch manche Homosexuelle vorsichtig bis skeptisch sind.
Es gab ja auch Leute, die in die Kreise kamen, die damit nicht fertig wurden, ja, die aus dem christlichen Hintergrund kamen und irgendwo Auflösung für sich oder Klärung für sich erhofften. Und die sind zum Teil dann auch weggeblieben, weil sie das nicht akzeptieren konnten für sich, ja. Solche Fälle hatten wir auch.
Berlin, Leipzig, Magdeburg, andere Städte. Anfangs wirken in den Gesprächskreisen Frauen und Männer mit, wobei Männer in der Überzahl sind. Dann entstehen Kreise nur von und für Frauen. Sie möchten unter sich bleiben, wenn sie über ihre Sexualität sprechen und nicht von den Männern dominiert werden, erzählt Maria Bühner, die die Geschichte der Lesben in der DDR erforscht.
In den Gruppen waren ganz unterschiedliche Frauen aktiv mit ganz unterschiedlichen Berufen, sicherlich auch ganz unterschiedlichen Einstellungen zum Staat DDR, auch mit unterschiedlichen Einstellungen zur Religion. Das war schon auch durchaus ein Reibungspunkt dann wiederum mit den Gemeinden, dass viele eben nicht christlich waren. Aber es gab auf jeden Fall zum Beispiel in Dresden mit Karin Dauenheimer da eine ganz aktive lesbische Theologin.
Es sind eher jüngere Frauen, die zusammenkommen. Sie wollen nicht mehr im Verborgenen leben und lieben, so wie die Generationen vor ihnen. Viele wünschen sich auch mehr politische Freiheit und sind, egal ob Christinnen oder nicht, bereit, sich gemeinsam mit anderen Gruppen in der Kirche dafür zu engagieren.
Es ist schon so gewesen, dass sie sich auch aktiv eingebracht haben in diese Netzwerke und der Veranstaltungen der evangelischen Kirche. Beispielsweise durch Teilnahmen an der Friedenswerkstatt, die in Rummelsburg stattgefunden hat. Oder auch, dass auch so Gebete mitgestaltet wurden. Also es war schon auch ein Einbringen in diese Kirchenöffentlichkeit und sich daran zu beteiligen.
In der DDR werden vor allem linksgerichtete Widerstandskämpfer verehrt. Lesben und Schwule, die von den Nazis verfolgt wurden, kommen in den Schulbüchern nicht vor. Homosexuelle Überlebende erhalten auch keine Opferrenten. Land auf, Land ab beschließen nun Mitglieder von Arbeitskreisen, in KZ-Gedenkstätten zu fahren und sich mit Menschenrechtsverletzungen an Schwulen und Lesben auseinanderzusetzen. Dieter Ziebart erzählt von den Leipzigern.
Und dann begann, das war auch eine interessante Entwicklung in dem Kreis selber, dass die Leute gesagt haben, wir müssen etwas tun. Wir wollen uns outen und wir wollen uns auch nach außen outen. Und dann kam eben die Idee auf, in Sachsenhausen zum Beispiel der dort ermordeten Homosexuellen zu gedenken und einen Kranz niederzulegen und dasselbe auch in Buchenwald zu machen.
Wenig später stellen sie fest, dass die Kränze entfernt wurden. Die Berliner machen die gleiche Erfahrung. Sie werden schon auf der Fahrt zur Gedenkstätte drangsaliert, lassen sich aber davon nicht abhalten. Frank Nährlich von der Gay Church Berlin, der damals dabei ist.
Da hatten wir das Wochenende geplant, eine Gedenkstätte Sachsenhausen Grenze niederzulegen. Die wussten, dass wir dann losfahren mit der S-Bahn und so weiter und dann stand da so ein Wolga. Die sind uns dann richtig verfolgt, auch in der S-Bahn haben sie gestanden, 2 Türen weiter. Und die waren schon auffällig wie Staatssicherheit, so mit so einem langen Mantel. Ja, oh, da war mir richtig Angst gewesen und dann sind wir hingefahren.
Frank Nährlich, Jahrgang 1964, arbeitet zu dieser Zeit beim Funksprechamt in Ost-Berlin. 1985 lernt er den Aktivisten Christian Pulz kennen, der inzwischen in Berlin lebt. Pulz nimmt Frank Nährlich mit in die Bekenntniskirche in Treptow, wo es inzwischen auch einen Arbeitskreis zur Homosexualität gibt. Getauft ist er ohnehin. Sein christlicher Glaube bekommt durch den Kontakt zu Christian Pulz neuen Auftrieb. Auf den DDR-Sozialismus setzt er sowieso nicht.
Also ich habe an dieses Land nie und never geglaubt, mein ganzes Leben. Und habe mich immer gefragt, wenn ich auf die Mauer geguckt habe, mit welchem Recht.
Wie ist das, wenn man geil ist? Lässt man sich treiben oder sagt man nein, um einfach stark zu sein und fällt dann trotzdem rein?
Norbert Bischoff, Jahrgang 1959, ist der erste Liedermacher der DDR, der sich zu seiner Homosexualität bekennt. In den 1980er Jahren singt er sowohl in den Clubs der sozialistischen Jugendorganisation FDJ als auch in Kirchen.
Oder sucht man sein Vergnügen in überfüllten Zügen oder sieht man gern die Liebe fern?
1985 bekommt er sogar einen Preis bei einem Chansonwettbewerb. 2 Jahre später tritt er mit der Liedermacherin Maike Nowak mit einem schwul-lesbischen Programm auf. Die Zeiten haben sich geändert. Ein bisschen jedenfalls. Auch in Berlin. Eine ganze Reihe von Homosexuellen wollen mit dem christlichen Gott überhaupt nichts zu tun haben. Immerhin war die Kirche jahrhundertelang äußerst intolerant gegenüber Lesben und Schwulen. Aus den heimlichen sonntäglichen Treffen der Homosexuellen Interessengemeinschaft Berlin entsteht 1987 der Sonntagsclub, ein Raum für Begegnungen außerhalb der Kirche. Der Staat duldet nun vereinzelt auch Lesben- und Schwulendiskurs, etwa in der Buschallee in Berlin-Weißensee. Frank Nährlich stellt fest, dass diese Disco rein zufällig zur selben Zeit beginnt wie eine beliebte kirchliche Veranstaltung.
Und die Buschallee wurde nicht irgendwann am Anfang geöffnet, sondern genau am Sonntag 19 Uhr. Genau die gleiche Zeit, wo wir in der Kirche sitzen. Und da haben sie die Strategie eben gespielt, naja, wir versuchen mal die jungen Leute da wegzulocken. Die gehen vielleicht doch lieber tanzen und so weiter. Und trinken und tanzen ist ungefährlich, aber wenn sie da mitten in der Kirche sitzen, sich über Politik und unsere Gesellschaft unterhalten, das ist gefährlich.
Dieter Ziebart ist inzwischen Pfarrer in einer Kirche in Berlin-Treptow. Dort leitet er im Frühjahr 1989 die Sonntagsgespräche. Auch sie sind offen für alle, die kommen möchten. Ausgehend von der Frage, warum so viele DDR-Bürger ihr Land verlassen wollen, geht es um Bürgerrechte, die staatliche Zensur von Literatur und Medien und ähnliche Themen. Die Sitzreihen sind brechend voll. Dort sitzen auch Stasi-Spitzel.
Ich habe manchmal diese Sonntagabende in Treptow dann eröffnet, indem ich alle begrüßt habe, die gekommen sind und gesagt habe, ich begrüße auch sehr herzlich diejenigen, die aus beruflichen Gründen heute Abend hier anwesend sind. Das habe ich dann immer auch dazu gesagt, damit sie auch wissen, dass wir es müssen. Aber Ja, aber das war auch nicht nur ironisch gemeint, sondern diese Offenheit muss man dann auch durchhalten, auch wenn einem die dann kommen, vielleicht unangenehm sind oder dass man wenig mit ihnen gemein hat.
Wenig später beginnt die Wende, der Fall der DDR. Die meisten Arbeitskreise Homosexualität unter dem Dach der Kirche lösen sich auf. Die Teilnehmenden haben ihr wichtigstes Ziel erreicht: mehr persönliche und politische Freiheit. Sie widmen sich jetzt anderen Themen, erkunden die Schwulen- und Lesbenszene im Westen. Nur wenige der nichtgläubigen Teilnehmenden dieser Kreise bleiben nach 1990 noch regelmäßige Kirchgänger. Zu ihnen gehört Volker Gasser. Er lässt sich taufen und gehört bis heute zum Gesprächskreis Homosexualität in der Adventkirche im Berliner Ortsteil Prenzlauer Berg, der sich weiterhin trifft.
Es gab immer verschiedene Punkte am Christentum, die ich so unglaublich gut fand oder die mich überzeugt haben. Dass wir aus der Vergebung leben, einmal dieses immer einen Anfang wiederfinden können. Und dass es nicht um Werte geht im Sinne von materiellen Werten.
Eduard Stapel, der Mann, der zusammen mit dem Sozialarbeiter und Aktivisten Christian Pulz 1982 den Leipziger Arbeitskreis Homosexualität aus der Taufe hob, schließt sein Theologiestudium erfolgreich ab. Zum Pfarrer ordiniert wird er weder in der DDR noch im wiedervereinigten Deutschland, weil er schwul ist. Dank Hannes Urmoneit bekommt er wenigstens eine Stelle bei der Stadtmission Magdeburg. 1990 gehört Stapel kurz vor dem Ende der DDR zu den Mitbegründern des Schwulenverbands. Wie auch Wissenschaftlerin Annette Detering und Christian Pulz engagiert er sich bei den Grünen. In den letzten Jahren vor seinem Tod 2017 ist er ehrenamtlicher Bürgermeister in einem Dorf in Sachsen-Anhalt. Also mitten in einer Region, die heute als Hochburg der AfD gilt. Annette Detering und Christian Pulz ziehen von 1990 bis 1995 als Grünen-Abgeordnete ins Berliner Abgeordnetenhaus ein. Pulz verstirbt 2021. Sein Freund Wolfgang Bayer von der Gay Church Berlin sagt über ihn und seine Mitstreiterinnen und Mitstreiter:
Sie waren überhaupt nicht verbittert, sondern im Gegenteil. Im Grunde hat die Geschichte sie bestätigt und die Dinge, die sie damals vorhergesehen, gedacht, gesagt und getan haben, sind eigentlich eingetreten. Sie haben damals erkannt, dass eine Diktatur, dass eine Partei, ein Staat, eine Regierung die Freiheit nicht unterdrücken kann und die Wahrheit nicht unterdrücken kann und dass man, dass nichts anderes hilft, als offen und frei sich zu organisieren und darüber zu sprechen.
Dass Deutschland 2017 die Ehe für alle einführt und inzwischen viele evangelische Pfarrerinnen und Pfarrer gleichgeschlechtliche Paare segnen, das ist auch der ostdeutschen Lesben- und Schwulenbewegung zu verdanken.
Homosexualität in der DDR. Kirchlicher Schutz für Schwule und Lesben. Sie hörten eine Sendung von Josephine Janert. Es sprachen Ilka Teichmüller und Markus Latong. Ton Katrin Witt. Redaktion Liane Gruß. Regie Roman Ruthardt.